Ihr lieben Schwestern und Brüder, ich bedanke mich, dass ich bei euch sein darf. Ich bin sehr gern gekommen und erinnere mich noch, dass ich vor einiger Zeit mal hier war und auch da habt ihr mich so freundlich aufgenommen wie heute. Wir sind heute als Friedensauer in größerer Zahl nach München gekommen. Ihr habt schon gehört, heute Nachmittag werden wir in der Ostgemeinde sein und ich hoffe, dass einige von euch die Zeit haben werden, dort zu sein, weil die Frage, die uns dort bewegt, ja eigentlich uns alle angeht. Ja, wir sind so verschieden, so sehr unterschiedlich und wie kriegt man das hin, dass das dennoch eine Gemeinde ist? Das wird unser Thema sein im Gedankenaustausch mit kurzen Hinweisen und Referaten. Und jetzt ist mein Gebet, dass Gott sein Wort für uns zur Speise macht. Ich möchte aus dem Lukas-Evangelium den 22. Kapitel lesen, und zwar die Verse 47 bis 51. Dieser Textabschnitt gehört in diese Zeit. Einmal, weil wir ja in der Zeit vor dem Karfreitag leben. Und zum anderen, weil es in diesem Textabschnitt um schlimme Dinge geht. Lukas 22, 47 bis 51. Als er noch redete, siehe, da kam eine Schar und einer von den Zwölfen, der mit dem Namen Judas, ging vor ihnen her und er nahte sich zu Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm, Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Als aber die, die um ihn waren, sahen, was geschehen würde, sprachen sie, Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Und einer von ihnen schlug nach dem Knecht des hohen Priesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Da sprach Jesus, lass das, nicht weiter. Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Jesus aber sprach zu den hohen Priestern und Hauptleuten des Tempels und den Ältesten, die zu ihm gekommen waren. Ihr seid wie gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen ausgezogen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und ihr habt nicht Hand an mich gelegt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Sie ergriffen ihn aber und führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des hohen Priesters. Petrus aber folgte von ferne. Und da zündeten sie ein Feuer an, mitten im Hof, und setzten sich zusammen. Und Petrus setzte sich mitten unter sie. Da sah ihn eine Magd im Licht sitzen und sah ihn genau an und sprach, dieser war auch mit ihm. Er aber leugnete und sprach, Frau, ich kenne den nicht. Und nach einer Weile sah ihn ein anderer und sprach, du bist auch einer von denen. Petrus aber sprach, Mensch, ich bin's nicht. Und nach einer Weile, etwa nach einer Stunde, bekräftigte es ein anderer und sprach, wahrlich, der auch mit ihm, denn er ist ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und alsbald, während er das sagte, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Und Petrus gedachte an das Wort, was zu ihm gesagt hatte, ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Petrus, der Musterschüler Jesu. Er lief hinaus in die Nacht und heulte. Jesus hatte zu den Bewaffneten gesagt, das ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Und wie ein großes, gewaltiges, schwarzes Loch hatte das Böse alles in seinen Strudel hineingezogen. Auch Petrus konnte nicht widerstehen. Und als der Hahn krähte, wurde ihm das bewusst. Als träfe ihn ein Knüppel derer, die in den stillen Karten eingefallen waren, so traf ihn die Scham. Es ist die Stunde der Gewalt. Sie haben kein Recht auf ihrer Seite, nur Knüppel und Schwerter. Eine Übermacht gegen Jesus und die paar Freunde. Bewaffnet, als wollten sie Terroristen jagen. Die Drahtzieher, die hohen Priester in ihren Palästen, die schicken eine doppelte Macht. Einerseits einen Trupp ihrer Diener, die Leute fürs Grobe, und außerdem eine Kohorte der Tempelpolizei mit ihrem Hauptmann. Doppelt hält besser, da darf nichts schiefgehen. Es ist auch die Stunde der heimlichen Aktion. Nachts kommen sie. Im Tempel, in der Öffentlichkeit, wagen sie keine Festnahme. Das Volk soll von der Spezialoperation nichts mitkriegen. Das ist die Zensur der Mächtigen, die die Nachrichten kontrolliert. Was darf bekannt werden? Und es ist auch die Stunde der Lügen. Der hohe Priester hat sich eine Begründung für ihre Mordpläne zurechtgelegt. Besser ein Mensch stirbt, als dass das ganze Volk verdirbt. Natürlich, man gibt vor, eine Bedrohung des Volkes abzuwenden. Dabei waren es doch die superreichen Familien der hohen Priester und der obersten Priester, die ihre Vorherrschaft bedroht sahen. Die Stunde der Lügen. Und Judas lügt mit einem Kuss. Man kann sogar mit Liebe lügen. Auch mit Gebeten. Auch mit frommen Formeln kann man lügen. Und die Stunde der Finsternis, das ist auch die Gelegenheit so vieler kleiner Mitläufer, Denunzianten, Feiglinge, Gewinnler. Kein Gewalttäter hätte Macht, wenn da nicht eine Menge wäre, die alle aus dem Konflikt ihre 30 Silberlinge ziehen oder wenigstens ihre heile Haut retten wollen, wie Petrus. Petrus schämt sich. Jesus hatte ihnen gesagt, was bevorsteht. Sie haben es verharmlost. Petrus hielt es nicht für möglich, dass er Jesus im Stich lassen könnte. Er hat auch das Böse in sich verharmlost. Und als es drauf ankam, als Jesus auf ihre Solidarität im Wachen und im Beteten hoffte, da haben sie es verschlafen. Erst als die Truppe schon ganz nahe war, wachten sie auf. Ich schäme mich auch. Ich sage, dass ich auf der Seite der Bedrängten stehe, aber habe doch oft den konkreten Beistand verschlafen. Die Kriegsgewalt macht mich betroffen und ich schäme mich, dass ich nicht vorher schon betroffen war. Wie konnte ich denn so ruhig leben, wo doch schon lange in der Welt gebombt, geschossen, geraubt, vergewaltigt wird? Bin ich nicht auch so ein kleiner Helfershelfer des Bösen, der ruhig bleibt, solange es weit genug weg ist? Ich schäme mich auch. Petrus schämt sich. Als man Jesus festnehmen wollte, zog er sein Schwert. Wenigstens jetzt stellt er sich auf Jesu Seite. Aber auch das war falsch. Wer auf der richtigen Seite steht, muss deswegen nicht richtig sein. Es ist nicht falsch, gegen das Böse vorzugehen. Durchaus nicht. Aber man kann auch für Jesus kämpfen und dabei vor allem an sich selber denken. Petrus wollte das Musterbeispiel eines Jüngers sein, der Jesus mehr liebt als alle anderen. Und er nutzt die Stunde des Bösen, um sich hervorzutun. Wie schäbig. Oder hat er für sich selbst gekämpft? Um seine Rettung? Schon damals, als Jesus sein Leiden angekündigt hat, da wollte er nichts davon wissen. Er wollte Nachfolger eines Gewinners sein und dadurch selbst Gewinner sein. Auf Jesu Weg war er nicht. Ich schäme mich auch. Es ist richtig, der Gewalt Grenzen zu setzen. Aber ich ertappe mich dabei, dass ich mit meinen geringen Spenden gut dastehen will. Auch mein Einsatz für Jesus ist nicht frei von Egoismus. Ich möchte für ihn kämpfen, aber will doch ein Held sein, ein Vorbild, ein leuchtendes. Ich suche also Anerkennung. Größe, mich selbst. Bin ich da nicht wie die, die mit Gewalt und Lügen ihren Vorteil suchen? Mehr Anerkennung, mehr Größe, mehr Geld, mehr Macht? Ich schäme mich auch für die Endzeitspekulationen und Erklärungsversuche, die dem Irrsinn Sinn geben sollen. Wie wirkt denn das auf Menschen, die vor Gewalt fliehen, deren Angehörige ihr Leben verloren haben, wenn man ihnen erklärt, dass Gott jetzt seinen prophetischen Plan verwirklicht? Ist das nicht zynisch? Wird da nicht aus der Katastrophe Kapital geschlagen, indem man als Eingeweihter hinter die Kulissengucker als Besserwisser Eindruck machen will? Ich schäme mich. Petrus schämt sich, weil er Jesus verleugnet hat. Er versuchte dran zu bleiben, folgte dem verhafteten Jesus bis zum Palast des hohen Priesters. Aber als er erkannt wurde, hielt er die Angst nicht aus. Da wollte er nichts mehr gehört oder gesehen haben. Ich schäme mich auch, weil ich schon oft in mir den Impuls gespürt habe, nichts mehr hören oder sehen zu wollen von dem vielen Bösen in der Welt. Aber Böses ist überall, auch in mir. Selbst das, worauf ich stolz bin, wofür mich andere loben, ist angesteckt vom Egoismus, vom Streben, groß und wichtig zu sein, anderen überlegen zu sein. Ist es nicht genau dieses Streben, das so viel Leid über die Menschen bringt? Und weil ich da nicht rauskomme, streite ich alles ab und laufe davon. Aber dann kräht der Hahn. Erinnerte Petrus daran, dass Jesus ihn durchschaut hatte. Und er hat auch mich durchschaut und uns alle. Wir sind nicht die Guten, die Treuen, die mit dem göttlichen Durchblick. Wir sind Menschen, mit dem Bösen verflochten, mit einem trotzigen und großkotzigen und auch verzagten Herzen. Gut ist nur einer. Wenn es überhaupt etwas Gutes in uns gibt, dann ist es die Reue. Petrus weinte bitterlich. Das ist das Maximum an Gutsein, das uns Menschen möglich ist. Woher wissen wir eigentlich, dass Petrus weinte? Er war ja nicht mehr im Hof, im Licht des Feuers. Niemand sah ihn, es war ja dunkel draußen. Niemand hörte ihn, denn er war allein. Woher wissen wir es? Er muss es erzählt haben. Er hat sich zu seiner traurigen Stunde bekannt. Auch bei uns ist das Gute nur in der Form da, dass wir das Böse bereuen, die Fehler, die Irrtümer, die falschen Lehren, das Böse bei uns und bei den anderen, dass wir das nicht mehr gut finden, nicht mehr verteidigen, nicht mehr verstehen oder verharmlosen. Das ist das einzige Gute, was möglich ist. Und wie selten ist das bei mir, bei uns, auch bei uns als Kirche. Dieses Bereuen. Ein Schuldbekenntnis ist in unserem Gottesdienst nicht vorgesehen. Warum nicht? Wir haben Lager gebildet, die sich bekämpfen. Jede Partei prangert das Böse der anderen an. Es ist nicht schwer, Böses zu finden, bei allen. Aber wer gibt zu, Fehler gemacht zu haben? Lieber Augen zu und durch, nur kein Gesichtsverlust. Aber machen das nicht die, die Krieg führen? Überall in der Welt? Wie kommt man da heraus? Petrus konnte bereuen und bekennen, weil ihn der Hahn erinnert hat. Weil ihn der Hahn erinnert hat, dass Jesus für ihn gebeten hat, schon bevor er in den Strudel des Bösen kam. Er hat auch für uns gebetet. Er hat auch für uns schon einen Weg aufgemacht, als wir noch gar nicht geboren waren. Jesus hat zum Petrus gesagt, wenn du dich dann bekehrst, dann stärke meine Brüder. Die Tränen des Petrus waren nicht die Voraussetzung, bei Jesus angenommen zu werden, sondern die Folge davon, dass er längst angenommen war. Auch für uns ist Reue und Bekenntnis nur möglich, wenn es jemanden gibt, der uns trotz unserer bösen Taten lieb hat und nicht fallen lässt. Und das ist Jesus. Haben wir nicht auch Jesus, der die Sünder annimmt? Was wäre das für ein schönes Zeugnis für das Evangelium, wenn wir wie Petrus über unser Versagen weinen und unsere Schuld bekennen könnten? Denn Jesus stößt die Tür auf. Er macht den Weg frei aus Krieg und Streit. Und stattdessen bestehen wir darauf, zu den Guten zu gehören. Aber das ist doch Illusion. Wir gehören zu den Begnadigten. Darauf kommt es an. Schon vor unserem Versagen hat Jesus für uns gebetet. Schon vor unserer Geburt hat er uns erlöst. Und mehr haben wir auch nicht, aber auch nicht weniger. Was war das Letzte, was Jesus mit seinen Händen tat, bevor sie gefesselt und später an den Balken genagelt wurden? Er berührte das Ohr des Malchers, des hohen priesterlichen Beauftragten für die nächtliche Sonderoperation. Dem hatte Petrus den Schädel spalten wollten. Er schlug daneben. Welch unverdiente Gnade. Und schnitt ihm nur das Ohr ab. Und Jesus macht das ungeschehen. Das kann nur er. Und das wird er einmal mit uns allen machen und für uns alle tun. Die Wunden heilen, die ich im Unverstand geschlagen habe, im Übereifer, im Streben nach Größe. Die Wunden heilen, die anderen geschlagen wurden, weil ich geschlafen habe, statt zu wachen und zu. Die Wunden heilen, die andere mir geschlagen haben. Das wird er mit uns allen machen. Bis dieser herrliche Tag kommt, lasst uns miteinander die Sünden bekennen und miteinander weinen. Über das viele Böse in uns, in unseren Reihen, in unserer Welt. Die gemeinsame Klage, nicht die gegenseitige Anklage, ist ein Schritt zum Frieden. Die Verletzten auf beiden Seiten der verhärteten Fronten sollten miteinander weinen. Wir sind doch alle im gleichen Boot. Die Kirchen, die andere Kirchen als Babylon bezeichnet oder die andere Kirchen als Sekten diskriminiert haben, sollten gemeinsam über dieses Unrecht weinen. Die Mütter und Väter der vielen tausend getöteten Soldaten auf jeder Seite der Front sollten gemeinsam weinen. Lasst es uns unserem Gott klagen und weinen, unserem Gott, der für solches Klagen ein offenes Ohr hat. Dazu ist Jesus in die Stunde der Finsternis gegangen und mit lautem Schrei gestorben. Dazu ist er auferstanden und wird er in Herrlichkeit erscheinen. Amen. Lasst uns beten. Großer, allmächtiger Gott, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Vergib uns unsere Nachlässigkeit, unsere Oberflächlichkeit, unseren Egoismus, vergib uns unsere Lügen und unsere Feindschaften. und vergib den anderen auch, allen. Großer Gott, wir hoffen auf dich. Wir wissen und wir verlassen uns darauf, dass Jesus Erlösung geschaffen hat, mit seinem Leid und seinem Schmerz. Und deswegen beten wir, Herr, dein Reich komme. Amen.